SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich freue mich, Sie im Künstlerhaus Edenkoben zu begrüßen zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Oktober. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste und das seit nunmehr fast 50 Jahren. Meine Gäste aus der Jury sind heute Abend Julia Schröder, Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk, Gerrit Bartels, stellvertretender Feuilletonchef und Literaturredakteur beim Berliner Tagesspiegel und ebenfalls aus der Hauptstadt angereist ist Dirk Knipphals, Literaturredakteur bei der Taz. Antje Keil und Dominik Eisele werden heute Ausschnitte aus den 4 Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 9 der SWR-Bestenliste im Oktober. Es ist, könnte man sagen, ein literarisches Comeback. 1998 hat Tim Staffel sein vielbesprochenes Debüt Terrordrom veröffentlicht. Vor 15 Jahren ist dann sein letzter Roman erschienen. Südstern heißt nun sein neues Prosawerk, das im Kanon Verlag erschienen ist und sogar es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Gerrit Bartels, im Mittelpunkt stehen eine Pharmakologin und Barfrau namens Vanessa sowie der Polizist Dennis. Schauplatz ist Berlin-Kreuzberg. Stellen Sie doch mal diese beiden Figuren und vor allem auch das Setting der Geschichte vor.
Ja, Sie sagen es, es sind diese beiden Figuren, der Polizist, der in Kreuzberg auf Streife geht, mit einer Kollegin zusammen, einer kroatischstämmigen Kollegin, der mit seinem Vater zusammen auch in Kreuzberg wohnt. Er hat eine türkische Mutter, einen deutschen Vater. Das ist halt die männliche Hauptfigur dieses Romans, die weibliche Hauptfigur. Das ist Vanessa Paschke, eine junge Frau, genauso alt wie er, so in den 20ern, Ende 20. Diese Frau Paschke ernährt sich, also hat 2 Brotjobs, so könnte man das nennen. Das eine ist, sie arbeitet in einer Bar, in einer Kreuzberger Bar auch. Und sie fährt Medikamente aus für eine Apotheke, hat aber noch einen dritten Job und der nähert sie wirklich, der macht sie reich, also sie ist Drogenkurierin. Und diese beiden Personen erzählen diesen Roman, also die erzählen aus der Ich-Perspektive, so lässt Tim Staffel sie abwechselnd immer wieder zu Wort kommen. Sie reden aus ihrem Alltag, sie erzählen, was sie so tagtäglich treiben und irgendwann lernen sie sich kennen und verlieben sich ineinander. Als dritte Hauptfigur müsste man vielleicht auch noch Berlin nennen, denn es ist eben doch ein, weiß nicht, ob es ein klassischer Berlin-Roman ist, es ist ein Berlin-Roman in jedem Fall, vielleicht kann man es auch ein bisschen kleiner machen, es ist ein Kreuzberg-Roman, noch ein bisschen zentraler so, weil eben wirklich viele Szenen in Kreuzberg spielen. Und ja, Berlin ist Kreuzberg, ist eben diese dritte Hauptfigur und das macht diesen Roman eigentlich auch aus, also in seinem Zentrum. Berlin spielt immer wieder eine Rolle und Berlin eben legt sich auf diese Figuren auch nieder, also die Figuren sind eben auch von Berlin beeinflusst, so muss man sagen.
Ja, wir haben ja im Vorfeld relativ lang darüber diskutiert, welche Lesestelle wir nehmen. Nehmen wir eher die Perspektive von Vanessa oder eben Dennis? Und wir haben uns für den Polizisten entschieden, der auf Streife geht. Und um einen Eindruck nun von Tim Staffels Prosa zu bekommen, hören wir nun Dominik Eisele, der aus Südstern vorliest. Bitte sehr.
Wir brauchen mehr Red Bull. Stehen Blücherstraße 2. Reihe. Giovanna ist ins Al-Sanjak, holt mir noch ein Spinatbörek für sich, Baklava. Ein ungeheurer Knall zerfetzt die Luft, erschüttert alles. Ich gucke in den Rückspiegel. Hinter einem Lotto-Kiosk steigt Rauch auf. In der Hauswand klafft ein Loch. Da war eben noch ein Geldautomat von Euronet. Der muss explodiert sein. Euroscheine fliegen durch die Luft. Die könnte ich gebrauchen. Ich bin sicher nicht der Einzige. Alle Welt hüpft auf der Straße rum, versucht die Scheine aufzufangen, sie vom Boden aufzuklauben. Muss ein Traum sein. Ich bin hellwach. Müsste eigentlich todmüde sein. Die dritte Schicht läuft, wir sind seit 16 Stunden im Dienst, fehlen nur noch 8. Ich mache Meldung, steige aus, will sehen, was da los ist. Es gibt kein Durchkommen. Alle fischen Scheine. Meine Uniform interessiert niemanden. Plötzlich sprengen die Sammler auseinander. Ein roter Mazda rast an mir vorbei. Müssen die Täter sein. Giovanna taucht auf, steigt mit mir in den Wagen. Mein Jagdinstinkt setzt ein. Giovanna will 2 Red Bull-Dosen öffnen, kommt aber nicht dazu. Ich setze dem Mazda nach. Der Mazda rast den Mehringdamm hinunter, driftet links ins Hallische Ufer, nimmt Kurs auf den Tunnel. Giovanna klammert sich am Sitz fest. Wir hätten bleiben müssen, meinte sie. Sie soll das Kennzeichen zur Einsatzleitzentrale durchgeben. Sie reißt sich zusammen, funkt 205, Hallisches Ufer, verfolgen roten Mazda Richtung Reichpietsch-Ufer, Kennzeichen BXG 456. Niemand reagiert. Keine Bestätigung, keine Antwort. Scheiße, brüllt Giovanna. Scheiße ist keine Funksprache. Das Adrenalin hält mich am Leben.
Dominik Eiselaas aus Südstern von Tim Staffel, erschienen im Kanon Verlag, Platz 9 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Julia Schröder, das war doch mal ein plakativer Satz. Scheiße ist keine Funksprache. Ich glaube, deswegen haben wir natürlich auch diese Passage ausgewählt, allein um diesen Satz zu hören. Die Frage ist natürlich, ob Staffels Staccato-Stil, das haben wir ja auch gerade eben gehört, mit all diesen Fäkalausdrücken literarisch interessant ist. Was meinen Sie? Lässt sich damit eine über 280 Seiten lange, ja, interessante Geschichte erzählen?
Das denke ich schon. Mir ist das auch gar nicht aufgefallen, dass da jetzt die Fäkalausdrücke so übermäßig und überbordend vorkommen würden. Ich fand das eigentlich ziemlich glaubwürdig, aber was mich vor allem begeistert hat an dem Roman zunächst mal, das war eben die Sprache im Sinn auch dieses Rhythmus. Also es sind zwar meistens sehr kurze Sätze, aber die sind auf eine Weise gegeneinander gesetzt, dass daraus eine unglaubliche Dynamik entsteht. Und das ist das, was auch ziemlich zeitgenössisch wirkt an dem Buch, finde ich. Und das macht es Tim Staffel eben auch möglich, diese Liebesgeschichte zu erzählen, überhaupt so, dass man nicht denkt, was ist denn das für ein kitschiges Zeug, was der sich da ausgedacht hat? Denn Drogenkurierin, Polizist, das ist ja klar, das ist wie Romeo und Julia, kann eigentlich nicht klappen. Es klappt dann doch irgendwie, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber gerade die Sprache hat mich eben erstmal für das Buch sehr eingenommen. Also ich meine, ich lebe nicht in Berlin, das ist jetzt auch nicht meine Generation, von der da erzählt wird, aber mich hat das überzeugt. Also ich glaube, dass das schon angemessen ist, es wirkt authentisch. Man ist deswegen eigentlich von der ersten Seite auch wirklich gefangen, weil eben auch Vanessa so sehr an oberflächlichen oder scheinbar oberflächlichen Wahrnehmungen entlang erzählt. Jetzt passiert dies, jetzt passiert jenes, er denkt das und das. Das bekommt aber dann dadurch so eine zweite Ebene, dass diese weibliche Hauptfigur offenkundig ein Wunder an Empathiefähigkeit ist. Die weiß immer, was andere denken. Sie sagt von sich selbst auch, ich bin ein Engel.
Also beginnt der Roman.
So beginnt der Roman. Ich heiße Vanessa und ich bin ein Engel. Und tatsächlich weiß sie, was andere Menschen denken. Das wird gar nicht aufgelöst, warum das so ist. Das wird einfach gesetzt. Und deswegen ist es nicht einfach so ein, ja, also man könnte ja den Eindruck haben, dadurch, dass da so viele Ortsnamen vorkommen, dass das eben so eine Geschichte ist, die vor allem auf dem Kolorit beruht. Das ist auch wichtig. Aber er spekuliert nicht allein darauf.
Bei Engeln und Berlin denkt man natürlich sehr schnell an den Himmel über Berlin. Da treten ja auch Engel auf. Aber vielleicht bleiben wir zunächst einmal noch bei der Sprache, Dirk Kniphals. Der Text, das haben wir vielleicht noch nicht gesagt, ist in einem strengen Präsens gehalten. Und der Sound ändert sich meines Wissens nicht wirklich in dem Buch. Nicht mal bei dem Wechsel der Ich-Perspektive, also von Vanessa zu Dennis und umgekehrt. Dirk Kniphals, was halten Sie denn von diesem Minimalstil?
Ich bin gar nicht sicher, ob das eine Ich-Perspektive ist, die jeweils erzählt wird. Ich glaube nicht, dass da zwei Figuren erzählen. Das ist eher eine Instanz, die nah an der jeweiligen Figur ist, sie begleitet. Ich habe schon mal fast gedacht, das sind die Seelen dieser Personen, die da erzählen. Das ist so eine ganz interessante Erzählinstanz. Und das Interessante an diesem Roman ist dann der Wechsel. Ich mochte vor allen Dingen die Mitte, wo die beiden sich kennenlernen, Vanessa und Dennis. Und dann läuft das so aufeinander zu. Und wenn die miteinander reden, dann wird das plötzlich ganz schnell. Das ist schon sehr kunstvoll gemacht. Und in der Mitte, Romeo und Julia, haben sie dann Sex zusammen. Und da verschmelzen die beiden Positionen. Das ist wirklich toll. Das fand ich wirklich ganz toll. Da bekommt das so eine Dichte. Ich brauchte das auch, diese Dichte, um, sagen wir so, diese Klischeedichte, die das Buch auch hat, auf der anderen Seite gut finden zu können. Oder zumindest mich davon nicht ganz abhalten zu lassen, das Buch gut zu finden. Es sind schon viele Klischees, die da sind. Ich meine, die Vanessa ist nicht nur Drogenkurierin, sie ist auch noch zusammen mit einem Abgeordneten, der für Drogenpolitik zuständig ist. Also es ist schon ein bisschen unglaubwürdiges Setting. Sie hat es dann nichts gemacht und das lag an der Sprache. Ich bin mir nicht sicher, Frau Schröder, Sie sagten das Wort gegenwärtig. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Gegenwartsroman ist. Ich dachte zuerst, wow, Berlin, wieder volle Kanne Gegenwart. Ich hatte aber gleichzeitig so ein nostalgisches Gefühl. Es ist so eine Berlin-Gegenwart von vor 25 Jahren, als das so hart war, als das noch krass war. Deshalb mag man das auch, weil man diese ganzen Sachen wiedererkennt und auch ein bisschen Lust hat, so nach dem Trend von Autofiktion und analytischen Romanen wieder die harte Realität zu haben. Ich will das nicht gegen das Buch drehen, ich mag das Buch. Aber ich glaube, dass man das so mag, ist etwas, was auch so eine kleine Nostalgie-Ecke hat.
Aber ich denke, da gibt es eigentlich immer wieder so Kippfiguren. Man denkt nämlich immer, man kennt das Klischee, also sagen wir mal, irgendwie so ein jüngeres Clanmitglied, so ein junger Mann, der irgendeinen Bäckereibesitzer bedroht, ja, und sagt, du musst ab jetzt hier abliefern. Und dann kippt das, indem die Vanessa da hingeht und so eine Art, dadurch, dass sie diese Seelen lesen kann oder weiß, was die Menschen denken, deswegen kennt sie auch ihre schwachen Punkte. Und sie kann da ansetzen auf eine unspektakuläre Weise und dann kippt das aus diesem Klischee total raus und wird dann auf einmal was ganz anderes. Ich fand das eigentlich sehr märchenhaft. Also das finde ich nicht so nostalgisch, sondern im Grunde eigentlich dreht es dann eher ab. Der Autor schreckt ja auch nicht davor zurück, da wirklich so ein paar dystopische Signale in das Buch einzubauen. Tiere, die da in die Stadt vordringen und man nimmt das so hin, es ist auch alles wahnsinnig dreckig. Okay, das ist vielleicht dieses Nostalgische, aber vor all dem finden dann diese beiden Menschen zueinander, die dann irgendwie auch so eine seltsame emotionale Reinheit haben und das ist natürlich kein realistisches Erzählen, sondern es geht eben eher so in Richtung Märchen und Legende. Mir hat das die längste Zeit sehr gut gefallen, weil es auch immer wieder überraschend war. Ich finde nur der Schluss, den er dann gefunden hat, das ist auch eine Notlösung. Und es kann ja auch gar nicht funktionieren, so sage ich jetzt mal rätselhaft.
Vielleicht fragen wir den zweiten Berliner in der Runde, wie märchenhaft, wie authentisch wird hier erzählt, Herr Barnes?
Ja, also ich würde auch eben Frau Schröder zustimmen, dass es sehr authentisch ist, dass es sehr dicht ist, dass es atmosphärisch wirklich stimmig ist, was auch mit der Sprache zu tun hat. Also das Klischee, was Herr Knippers gesagt hat, sehe ich jetzt nicht so. Das ist ja eigentlich eher ein Witz, dass es eben eine Drogenkurierin ist, die noch mit ihrem Freund zusammenwohnt, der wiederum eben tatsächlich der Drogenbeauftragte seiner Partei ist, wie das so gegeneinander geschnitten ist, hat eher ja fast einen satirischen Moment. Vielleicht nochmal zurück zur Sprache. Also dieses Buch, muss man ja auch sagen, basiert eigentlich auf einem Hörspiel, was Tim Staffel vor 3 oder 4 Jahren für den RBB geschrieben hat. Dope hieß das. Und ich meine, da ist eigentlich also der Kern dieses Romans, der basiert auf diesem Hörspiel, deswegen eben diese ganze Drogengeschichten, diese Drogenproblematik, die hier und da immer mal wieder angespielt wird. Und da liegt natürlich dann auch die Sprache drin, das ist natürlich ein Hörspiel, muss natürlich auch anders funktionieren. Da sind dann eben kurze Sätze drin, das ist natürlich was ganz anderes. Das hat er eben ganz gut transportiert, deswegen gibt es eben so wenig, ja, es gibt ja kaum Nebensätze, es gibt kaum verschlungene Satzkonstruktionen, aber so wie wir es eben jetzt in der Leseprobe gehört haben, funktioniert das ja wunderbar. Und ich finde auch diese 25 Jahre, die Herr Knippertz jetzt gesagt hat, dass das so ein nostalgischer Moment hat. Ich weiß nicht, es ist eigentlich eher ein Kreuzberg. Also andere Regionen von Berlin tauchen auch kurz immer mal wieder auf. Aber
vielleicht sollte man kurz noch erwähnen, dass dieser Südstern auch eine metaphorische Bedeutung hat in dem Text. Ja. Aber eben, dass der Südstern einfach auch ein Berliner Platz ist, in dem die wichtigsten Straßen Kreuzbergs mehr oder weniger zulaufen.
Der wiederum auch in dem Roman allerdings gar nicht genannt wird, er kommt nicht vor als Platz und dieses Kreuzberg ist eigentlich ein Kreuzberg, also klar, wenn man es kennt, es kommen keine Touristen vor, also es ist überhaupt kein touristisches Kreuzberg und man hat auch nicht das Gefühl, dass es eben ein super gentrifiziertes Kreuzberg ist, wie es ja in vielen Teilen Kreuzberg mittlerweile auch eben so ist, dass die Mieten so hoch sind, dass sich viele Leute das nicht leisten können. Und das, was den Roman so ausmacht, ist dann die vielen Nebenfiguren, es gibt ja wirklich ein großes Figurenensemble um diese beiden Hauptfiguren drumherum, es ist eher eigentlich so ein kleinbürgerliches Kreuzberg, was sich eben aus den unterschiedlichen ja, kulturellen Milieus eigentlich zusammensetzt.
Damit haben Sie doch eigentlich Wasser auf meine Mühlen gegeben. Das ist dieses Kreuzberg, es ist
nicht mehr
das aktuelle Kreuzberg, aber vielleicht muss man sich damit auch gar nicht festmachen. Ist das Buch eine Männerfantasie? Ist diese Frau eine Männerfantasie? Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und das gleichzeitig wieder ein bisschen rausholen. Es ist auch eine ganz große Sozialfantasie drin. Es gibt ganz viele schlimme Dinge. Der Bruder von Vanessa, Felix, ist ein traumatisierter Fallschirmjäger. Er arbeitet in der JVA. Es gibt Männergewalt, es gibt Drogensucht, es gibt noch einen Drogentoten gegen Ende, einen 17-Jährigen im Berghain auch noch ausgerechnet. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch dann diese netten Sachen. Es gibt Bars, es gibt diese Katrin-Figur, die Pflegerin von dem Vater von dem Dennis, die das Herz irgendwo auf dem rechten Fleck hat, aber immer nie rechtzeitig ankommen kann, weil sie zu viel zu tun hat. Das ist schon sehr klar gegeneinander gesetzt. Wenn man böse ist, würde ich ein bisschen sagen Lindenstraße auf ADHS oder Lindenstraße auf Koks. Aber ich bin dem Roman nicht böse, weil er macht es gut und er hat dieses Pathos und diesen Spaß an dem Erzählen, was da auch drin ist, das gleicht es für mich wieder aus. Aber ich sehe schon auch die andere Seite.
Also ein gegenwärtiger oder vielleicht auch nostalgischer Berlin-Kreuzberg-Roman, vielleicht eine Männerfantasie oder doch auch ein Märchen. Südstern von Tim Staffel war das. Platz 9 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank.